Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über Bauen im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Sarah Genner, ich bin Digitalexpertin und Organisationsberaterin.
Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
Ja, bevor wir ins Thema Bauen im digitalen Zeitalter einsteigen, was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
Im Moment bin ich gerade am Vorbereiten von ein paar spannenden Keynotes. Es geht vor allem um Führungskräfte, die natürlich motivieren, ihren Mitarbeitenden gute Guidelines zu geben und nicht in die Schattenkai-Ecke zu fallen, wo man einfach die Augen zutut und für sich akzeptiert, dass man ja nicht so tolle Sachen macht, weil das nicht legal ist oder kann Probleme verursachen. Ich habe interessanter jetzt auch ein paar Anfragen aus der Politik, wo es um den verantwortungsvollen Einsatz von KI geht. Ich bin mit einzelnen Kunden auch am Planen von gewissen Weiterbildungen. Also wie kann man vielleicht meine Themen noch gut reinjustieren? Alle Weiterbildungen möchte ich jetzt natürlich mehr auch mit Digitalisierung KI und wenn dort dann auch ethische Aspekte integrieren, Verantwortung, was ich super finde. Und ich selber habe natürlich auch noch ein paar neue Angebote, die ich lanciere, aber das ist noch nicht spruchreif. Und wie läuft es bei dir, Sarah?
Ja, es ist auch schon wieder angelaufen, das 2026, viel ist los. Die Sache KI beschäftigt mich unter anderem Le Chat von Mistral, weil ich auch einen Kunden habe, der jetzt möchte da wirklich mal mit der europäischen Variante von diesen Sprachmodellen schaffen und schauen, was kann man dort eigentlich rausholen, mitarbeitende Schulen. Da bin ich mich am Einschaffen und schaue, wie können wir das sinnvoll aufgleisen. Dann habe ich auch verschiedene Lehrgänge und Geschichten, wo es wieder eher um Bildung und Weiterbildung im KI-Zeitalter geht und natürlich die ganzen VR-Mandate, die einem so nebenzu noch beschäftigen. Du kennst das ja auch, oder? VR-Rücktritten. Und was mich unter anderem auf das Thema von heute gebracht hat, wir haben Ende Jahr eine Bautagung gehabt, eine grosse, im Schweizer Baumeisterverband, wo es um Digitalisierung, KI und Bauen gegangen ist. Und ich habe ja auch noch ein VR-Mandat in einem Bauingenieurbüro. Und dort beschäftigt mich natürlich Bauen im digitalen Zeitalter auch immer wieder. Und darum habe ich gedacht, weil du ja auch so ein VR-Mandat hast, wo teilweise im Bereich Infrastruktur und Bau auch reingeht, dass ich das gerne mal mit dir würde diskutieren. Meine Frage ist jetzt so ein bisschen, Bauen ist ja ein recht handfestes Business, Digitalisierung, Baubranche. Passt das überhaupt gut zusammen? Weil ich habe ja sonst eigentlich mehr Einblick gehabt, ganz früher in die Digitalisierung von der Medien- und Kommunikationsbranche, meine Ursprungsthemen. Und dort ist natürlich schon so viel passiert, wo ich gar nicht sicher bin, ob das Baubranche jemals wird erleben.
Ja, ist interessant, dass wir auch zusammen so einen Bezug haben zur Baubranche. Ist vielleicht auch ein bisschen untypisch. Also man kann wie sagen, früher, als ich beim Kanton Bern war, das ist jetzt auch schon ein Zeitchen her, dort war das wirklich noch kein Thema gewesen. In den letzten 10 Jahren hat sich sicher verändert, aber ich höre auch immer wieder, dass es eher ein konservatives Umfeld ist. Das heisst, die Möglichkeiten sind da. Es gibt auch spezielle Weiterbildungen, zum Beispiel für digitales Bauen. Berufslehren haben sich stark verändert, schafft man viel mehr mit Digitalisierung. Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich im Moment ganz viele Möglichkeiten, wo sich Fachpersonen oder je nach Unternehmen auch nicht so einig sind, ja, lohnt sich's? Kann man etwas vielleicht auch ohne das machen und es ist genug gut? Andere, die vielleicht sagen, mal, das ermöglicht vielleicht neue Sachen, die wir so nicht haben können machen oder mehr Flexibilität oder bessere Zusammenarbeit. Also ich nehme da wie fast ein bisschen unterschiedliche Interessen auf das Thema wahr. Du hast es vorhin angesprochen, ich bin Verwaltungsrätin bei der Metron AG. Die haben neben Architektur auch Raumplanung, Städtebau oder auch Verkehr. Also es sind verschiedene Bereiche. Und bei uns ist natürlich Digitalisierung wirklich ganz ein grosses Thema. Und zwar in allen Facetten. Also künstliche Intelligenz, aber eben auch neue Konzepte, wo wir sicher heute darauf zu sprechen kommen.
Ja, vielen Dank für die Einblick, oder, in die Metron, in die Firma, wo du im VR bist, wo das auch natürlich Themen sind. Ich habe immer den Eindruck, dass CAD so ein bisschen der wichtigste Treiber gewesen ist oder im Bereich von Digitalisierung von der Baubranche, also eigentlich Computer-Aided Design, wo man durchaus schon seit ein paar Jahrzehnten eigentlich so klassische Baupläne auf Papier hat angefangen zu digitalisieren, auch zu zeichnen mit diesen ganzen Tools. Und das ist sehr etabliert. Also ich glaube, da hat eigentlich die Branche schon lange den Schritt gemacht mit dem digitalen Plan. Aber was so immer noch so ein bisschen ein Knurzthema ist, wenn ich es wahrnehme, ist das sogenannte BIM oder Building Information Modeling. Da habe ich teilweise auch Kunden, die eigentlich versuchen, eine digitale Transformation von der Baubranche in diesem Bereich voranzutreiben. Ich habe immer den Eindruck gehabt, das ist ein Thema, wo die Baubranche früher oder später wird einholen, wo man eigentlich dank diesen Datenmodell wirklich auch gemeinsam an einem Bauprojekt gleichzeitig arbeiten, oder? Wo dann ein Datenmodell sowohl für Heizungstechnik, wie die Architektur, wie für die Baumeister, Leute auf der Baustelle eigentlich in Echtzeit zugreifbar ist und die Datenschnittstellen vorhanden sind. Das hat für mich immer tönt nach der Zukunft. Aber es etabliert sich deutlich langsamer, als man gedacht hat. Was sind da deine Eindrücke rund um BIM?
Ja, ich nehme das auch so wahr. Also zum Beispiel bei der Metron ist das ein Riesenthema. Da muss man wirklich auch investieren, dass man genug Kompetenz intern hat, macht man Weiterbildungen, möchte man das auch forcieren, weil man eben wirklich mehr Informationen hat. Und das kann natürlich auch die Fehlerquellen reduzieren, weil du hast so viele Beteiligte. Also es ist ja nicht nur der kreative Bereich, sondern du hast nachher auch das Handwerkliche. Du hast ganz viele verschiedene Firmen, die involviert sind. Und darum glaube ich schon auch, die Zusammenarbeit, die erleichtert wird, auch die Visualisierung, dass du genau siehst, wo gehen gewisse Leitungen durch, was dann nachher vielleicht abläuft, wenn dann das Spital zum Beispiel steht. Also da sehe ich schon auch sehr, sehr viel Vorteil. Vielleicht ist die Schwierigkeit schon, dass man zum Teil aus Kostengründen nicht in das investieren will. Oder dass vielleicht so lange es eben nicht alle machen in der Branche, dass es dann natürlich noch zu überhöhten Kosten führt in gewissen Bereichen. Ob vielleicht auch gewisse Entscheidungsträger einfach am Alten hängt, also ob gewisse Leute einfach auch nicht bereit sind aufs Neue. Weil wie du sagst, also wenn man eigentlich sieht, was das alles kann, dann sind die Vorteile schon recht offensichtlich und ich glaube, die Fehlerquelle ist auch immer wieder ein Thema, dass die wirklich deutlich reduziert werden könnte. Und was vielleicht noch dazu kommt, unter Nachhaltigkeitsaspekt, dass man zum Beispiel auch sich natürlich verspricht, können Abfall reduzieren. Also dass vielleicht auch gewisse Teile, die es braucht, oder gewisse Maschinen, dass das halt alles einfach ja quasi visualisiert, besser sichtbar ist, ob das so passt, ob das zueinander passt, ob das nötig ist und man durch das vielleicht auch wirklich wertvolle Ressourcen kann sparen.
Ja, das habe ich auch immer wieder gehört. Also, dass verschiedene Leute, zum Beispiel auch eben die Nachhaltigkeitsexpertinnen und Experten, sich auch Hoffnungen machen, dass sie dank BIM im Reporting zum Beispiel, wo ja anspruchsvoll ist, oder Sustainability Reporting, dann dort eine bessere Datenbasis haben oder man eben kann Ressourcen besser einteilen. Andere Hoffnungen, die ich immer wieder gehört habe, sind natürlich, dass man Fehler bereits in der Planung ausmerzen kann und nicht erst auf der Baustelle, dass man die Kosten und Termine besser im Griff behalten können. Oder dass auch die Zusammenarbeit einfach eben zwischen all denen, die am Bau beteiligt sind, irgendwie verbessert werden können. Aber ich sehe vor allem, oder in der Architektur, dass dort die Leute nicht irrsinnig begeistert sind davon, oder? Also jetzt zum Beispiel gerade im Hochbau habe ich mit Architekten und Architektinnen geredet, die nicht Freude haben, wenn sie von Anfang an müssen, die Fassadendaten eingeben in ein BIM-Modell. Weil die müssen natürlich vorhanden sein, damit man die ganzen Wärmedämmungsgeschichten eintragen kann. Das heisst, der ganze Prozess wird auf den Kopf gestellt, wer wann was muss liefern. Und das ist gerade für dann die Architektur, die sich gewöhnt war, dass sie auch zum Beispiel halt mit der Zeit noch kann, die Fassade fertig konstruieren oder auch planen. Das ist jetzt viel schlechter möglich. Also das heisst, die haben nicht so Freude. Von den Baumeistern habe ich eher gehört, dass sie Freude haben an dem Ganzen, weil für sie gibt es natürlich auch mehr Kontrolle auf der Baustelle selber. Und da kommt es dann auch immer noch so ein bisschen darauf an, wer ist da im Prozess an welchem Hebel.
Was vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, es vereinfacht natürlich auch Bewirtschaftung. Also du hast nachher auch alles in diesem Modell inne. Du weißt genau, wo die Leitungen durchgehen. Also das ist natürlich auch noch ein zusätzlicher Nutzen und das macht es vielleicht ein bisschen schwierig, oder? Jeder muss natürlich von seiner Arbeitsweise ein bisschen Abstand nehmen, weil man halt eher auch etwas macht, wo man sagt, das ist aber nach einer Teamleistung bei so vielen Beteiligten. Und vielleicht ist eine Veränderung von der Arbeitsweise, das ist natürlich immer sehr einschneidend. Das ist viel schwieriger, als wenn es vielleicht von Anfang an so da war. Also von dem her ist es vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage. Aber ich denke mir doch, dass sich das jetzt langsam durchsetzt. Vielleicht war man früher zu früh gewesen, vielleicht war es auch teurer gewesen, weil man weniger Leistungskapazitäten hatte. Aber ich glaube, heute mit den ganzen auch Simulationen, die man machen kann, dass man vielleicht auch in Varianten denkt, dass man vielleicht auf eine einfache, flexible Art kann gewisse Parameter ändern und nachher sieht, was bedeutet es. Also ich denke mir schon, dass man auf das immer weniger kann verzichten, wenn man so etwas weiss, dass es das gibt.
Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das wird durchsetzen. Das Hochparterre Architekturzeitschrift hat jetzt gerade letztes Jahr sehr einen interessanten Titel gesetzt, hat nämlich geschrieben «Where have you been?». Also natürlich sehr lustig, englisches Wortspiel, oder? Wo bist du geblieben, BIM? Wir, die gedacht haben, das kommt jetzt. Also die grossen Hype-Jahre, die sind eigentlich vorbei, haben sie gesagt, und sie haben Zahlen gezeigt, dass im 2022 nur gerade 5% der Projekte mit BIM umgesetzt worden sind. Ein Jahr später immerhin schon 29%, aber im 2024 hat es bereits einen Rückgang gegeben auf 23% wieder und im 2025 auch 23%. Also man hat eigentlich das Gefühl, wir haben schon einen Peak erreicht gehabt und es gibt schon wieder eine rückläufige Tendenz. Und mein Eindruck ist, dass es einfach nicht klar ist, wer die Zusatzkosten immer soll übernehmen. Oder? Weil es gibt, wie wir erwähnt haben, durchaus Vorteile, vor allem nachher im Betrieb, aber nicht in der Planung, was ich mir sagen lasse. Die Planung ist dann häufig aufwendiger, die Datenmodelle zu erstellen und immer wieder anzupassen und die richtige Informationstiefe von diesen Datenmodellen zu finden, je nach Prozess, ist richtig anspruchsvoll. Es lohnt sich erst im Betrieb nachher, wenn man zum Beispiel, man hat es gesehen, bei diesen Rosttowers, oder? Die sind ja die höchsten Gebäude von der Schweiz, und dort ist es natürlich toll, wenn man kann sagen, ja, im Stock 36 ist die Türfalle verbaut und wenn man die muss austauschen, hat man alle Daten gerade dort drin. Auch in Jahren kann man das dann dort abrufen, man muss nicht nach Plänen suchen. Das ist sicher sehr nützlich, aber beim Bauen selber gibt es eben gar nicht so viele Vorteile. Und darum habe ich auch den Eindruck, dass da immer wieder die Frage gestellt wird, brauchen wir das wirklich? Lohnt es sich nur bei ganz grossen Projekten? Und wer trägt die Kosten?
Etwas Ähnliches ist vielleicht auch bei Augmented Reality und Virtual Reality. Das habe ich auch schon gehört von jemandem, der sehr mit Bauprojekten macht. Also er sagt, eigentlich sind lässige Sachen möglich. Also, dass du dort das kannst visualisieren, dass du kannst Begehungen machen. Das ist natürlich auch zum einen für Fachpersonen interessant. Das kann aber auch für Laien interessant sein. Also, dass du zum Beispiel auch kannst projizieren in den Raum. Wie sieht der Raum oder wie sehen die Gebäude nachher aus, wenn es umgebaut ist? Weil das sind Fachleute, die sich das vorstellen können. Aber andere sehen das eigentlich nicht so realistisch. Dann siehst du eben auch, was wäre vielleicht ein Schattenwurf oder wo gibt es vielleicht sonst noch ein Thema, wo man jetzt nicht daran gedacht hat. Also das könnte ja für die Userinnen und User interessant sein. Aber auch dort haben wir die Person gesagt, das sei sehr schwierig, weil man halt dann eben genau das mit den Kosten hat, oder? Dass man sagt, ja, lohnt sich jetzt das und das ist relativ teuer. Aber es kann natürlich schon sein, dass mit der Zeit auch einfach höhere Anforderungen sind. Also je mehr man natürlich auch die Benutzenden integrieren will, vielleicht auch im Sinne von einer Partizipation, oder? Also etwas nicht einfach nur den Fachleuten übergeben. Desto mehr kann es vielleicht auch dazu führen, dass man halt wirklich tätige Möglichkeiten muss investieren, weil man nicht mehr akzeptiert, dass man aufgrund von einem abstrakten Bauplan das muss probieren einzuschätzen. Also gerade eben, wenn ich auch an Partizipation denke in Städten, oder, kann das vielleicht auch Zustimmung erhöhen oder auch Qualität erhöhen, wenn mehr Leute wirklich wissen, was da konkret geplant ist.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Gerade Virtual Reality hat aus meiner Sicht auch grosse Stärke für Visualisierung von Laien vor allem, oder? Weil ich glaube, Fachleute, die haben nicht so Probleme mit diesen Plänen. Aber eben, wenn dann die Bauherrschaft, die ja häufig auch Laien sind, oder eben in Partizipationsprojekten, wie du es erwähnt hast, man Leute das mehr kann aufzeigen, was dann eigentlich da mal daraus werden soll, dann ist das natürlich ein riesen Vorteil. Und ich glaube, das ist auch der Haupteinsatz von Virtual Reality in der Baubranche heute, dass es für Planungsvisualisierung genutzt wird, für Schulung oder eben auch für Marketingzwecke, oder dass man kann ein bisschen aufzeigen, so wird es dann mal aussehen. Ich höre in der letzten Zeit noch einiges auch von Punktwolken, die verwendet werden, um auch mit Bauprojekten besser können schaffen, dass man eigentlich eine Art Scanner hat, wo man kann gewisse bestehende Bauten oder eben das Bauen und Planen im Bestand dank Punktwolken verbessern. Und dort kann man dann halt auch die Daten importieren in CAD oder sogar BIM-System. Und das ist sicher etwas, was auch recht Zukunft hat oder bereits eingesetzt wird und sehr, sehr nützliche Form von Digitalisierung ist.
Was vielleicht ein weiterer interessanter Aspekt ist, ist zum Beispiel, dass man Baumaschinen, dass man die mit einem GPS-System aufstattet und so kann orten, dass sie vielleicht auch weniger geklaut werden. Also das sind manchmal vielleicht ganz banale Sachen, die aber einen grossen Nutzen sind, oder? Auf so einer grossen Baustelle. Interessant sind vielleicht auch Roboter. Hat man vielleicht manchmal auch das Gefühl, ja, die machen dann eigentlich alles auf der Strasse zum Beispiel oder in den Gebäuden, weil das sind ja manchmal gefährliche Arbeiten oder auch schwere Arbeiten. Also da gibt es sicher auch Roboter, die sehen aber nicht aus wie ein Humanoiden auf zwei Beinen, sondern das sind eher Maschinen oder so eine Art wie eine Grifffarm. Aber das ist sicher auch noch eine spannende Entwicklung. Also wo könnten die eingesetzt werden? Und da sehen wir ja tendenziell, dass das vielleicht bei der Fertigung seine Berechtigung hat. Aber dass es zum Beispiel beim eigentlichen Handwerk, dass es dort nicht so funktioniert. Dass zum Beispiel ein Maurer oder eine Maurerin, oder? Das ist einfach eine Fingerfertigkeit, die eine Maschine heute noch nicht schafft. Also die Maschinen werden dann vielleicht wirklich eher für andere Sachen sein oder vielleicht eher auch Transport, also dass es eine Unterstützung ist für die einzelnen Menschen, dass sie weniger Kraft ausüben müssen. Also ich denke mir, die Roboter eben im Sinne von Maschinen, die haben sicher auch noch das Potenzial in der Baubranche.
Denke ich auch, dass das das Potenzial hat, aber natürlich eben die Kosten-Nutzen-Abwägungen und Präzision vom Handwerk, die macht dann je nachdem auch einen Strich durch die Rechnung. Und dann fährt man je nachdem mit günstigeren Arbeitskräften auf dem Bau halt doch besser als mit Robotern, weil die halt dann einfach doch nochmal den ganzen Kontext besser können einschätzen. Dort, glaube ich, gibt's halt dann auch gewisse Einschränkungen nach wie vor, wenn man das einsetzt. Aber ich habe ein Beispiel von einem autonomen Bagger, wo Trockensteinmäuerli kann bauen, oder? Der kann dann halt auch die Steine so nehmen und platzieren, wie es vielleicht für einen Mensch nicht so einfach wäre. Aber viel von diesen Projekten, die ich da auch aufgelistet habe, jetzt vorbereitend auf heute, die sind alle so ein bisschen im Bereich einfach noch Experiment. Oder man hat gewisse Sachen mit Drohnen, die man macht, wo man versucht, Bachstein platzieren mit Hilfe von Drohnen. Aber eigentlich der wichtigste Einsatz von Drohnen auf Baustellen ist dann doch eher so ein bisschen Vermessung und Überwachung von Baustellen aus der Luft, wenn man überhaupt Drohnen im Einsatz hat. Also eben so ferngesteuerte Roboter, die dann Baustellen wirklich bewirtschaften, das sieht man noch ein bisschen selten.
Glaube ich auch. Also Möglichkeiten wäre zum Teil da, wenn man aber genauer her schaut, muss ich sagen, es ist alles ein bisschen komplexer, als man denkt. Und eben natürlich die Kosten, oder? Arbeitskräfte sind relativ günstig, sodass es noch ein Zeitchen geht, bis sich das etabliert. Und wahrscheinlich wird es eben nicht so in diesen auffälligen Bereichen sein, wo es einfach super aussieht mit den Bildern, sondern vielleicht eher in den unspektakulären Bereichen.
Ja, was ich zum Beispiel an der Bautagung noch gesehen habe, ist, dass es durchaus recht viel Angebot gibt, wo eben auch so ein bisschen KI-unterstützte Software ist, im Bereich von Offerterstellung, oder, in der Baubranche, wo dann auch recht komplex sind, wo vielleicht teilweise auch gewisse Normen schon einbezogen sind, oder wo man einfach viel schneller dann die Offerte rauslassen kann. Aber ob einem das wirklich nachher Kosten und Zeit unterm Strich alles spart, ist auch unklar. Oder man muss ja auch dieses System dann wieder einführen und schulen. Aber es ist da recht viel Wille genommen. Das habe ich gesehen, um da auch die Branche innovativ zu behalten. Und auch im Bereich von der generativen KI hat man nicht geschlafen. Der Schweizer Baumeisterverband hat Construx lanciert. Das ist eigentlich ihres Tool, wo in der Baubranche sollte eben helfen, KI unterstützt, rund um die Uhr Bauwissen zu vermitteln. Und das Wichtigste sind dort natürlich schnelle und präzise Antworten zu Baugesetzen bekommen, zu Normen oder zu Gesamtarbeitsverträgen.
Ja, genau, gerade die Normen oder all die Vorgaben. Ich glaube, in jeder Branche wäre man da sehr froh, wenn man ein KI-System hat, wo einem verlässlich eigentlich die relevanten Informationen raussucht. Also von dem her erstaunt mich das nicht. Gerade so SIA-Normen und so, oder? Das sind ja wahnsinnige Dschungel. Also das ist auf jeden Fall ein grosses Bedürfnis. Und etwas Zweites vielleicht richtig Software, klassische Software, ist vielleicht nur das parametrische Design in der Architektur. Also wir haben bei der Metron so einen Rat für Innovation und Forschung, wo ich auch Mitglied bin. Wir haben jetzt dann gleich auch wieder eine Sitzung. Das heisst, wir tun einmal pro Jahr Projekte, die eingegeben werden von Mitarbeitenden, beurteilen und haben dann ein Budget, wo man für die Innovationsprojekte könnte sprechen. Und das sind genauso Themen wie parametrisches Design. Und das ist eine Software, wo man eben verschiedene Parameter kann eingeben kann. Also zum Beispiel Lichtverhältnis oder Gewicht, Lasten, aber auch Umweltdaten. Und das kann zu sehr spektakulären, schönen Architekturen führen. Die meisten kennen vielleicht das Guggenheim-Museum in Bilbao. Also sehr häufig sind es so Konstruktionen, wo man denkt, wow, wie kann das überhaupt haben, oder? Und das ist sehr häufig so ein bisschen angelehnt an die Natur. Es sind dann einfach so Formen, die sonst in einer klassischen Architektur vielleicht nicht möglich wären. Also die sehen zum Teil sehr sensationell aus.
Ja, das sind sehr schöne Beispiele. Habe ich auch schon viele schöne Sachen gesehen. Ich habe auch schon an der ETH im Bereich von der Architektur zu digitalen Arbeitswelt unterrichten. Und dort hat es auch ganz ein tolles Dach, dort auf dem ETH Hönkerberg oben, wo aus Holz parametrischem Design gebaut ist. Also es sieht richtig gut aus. Und auch an der Designbiennale in Zürich hat es mal so Bodenfliesen gegeben, die so parametrisch Design gewesen sind. Also, wo man hat können so im Garten eigentlich so platzieren, wo auch sehr schön so algorithmisch in Muster eigentlich geholfen haben, das gestalten. Das ist auch ein Bereich, wo ich Freude habe, weil das geht natürlich auch ein kleines Kunstteil, wie es schon fast rein, wo dann sehr hübsch aussieht.
Und es ist super, dass du das Thema Holz angesprochen hast, weil ich habe einen Bruder, der hat Zimmermann gelernt, der ist ein totaler Holzfan. Der hat immer gesagt, er will im Handwerk sein und jetzt macht er eigentlich digitale Lösungen für den Holzbau, also für Schreinereien. Und ich glaube, das schließt sich eben gar nicht aus. Also man kann auch wunderbare Holzkonstrukte machen und gleich mit digitalen Mitteln zu dem Ergebnis kommen.
Auf jeden Fall. Hast du uns noch einen Tipp mitgebracht?
Ich würde sagen, das Wichtige ist eigentlich, dass man die neuen Sachen verfolgt, dass man sich weiterbildet, um einfach auch selbstständig, unabhängig von den Anbietern, können sagen, lohnt sich das, wenn man das, wenn man vielleicht auch in das investieren, weil wir gehen davon aus, dass es kommt und wir können uns vielleicht einen Vorteil verschaffen. Also ich denke, das ist sicher wichtig, sich immer ein bisschen fit zu behalten bei diesem Thema. Und was kannst du uns empfehlen, Sarah?
Ja, ich empfehle mal, den weissen Turm von Molens euch anzuschauen. Wenn es nicht live ist, dann wenigstens online. Der ist nämlich sogar auf der Seite von Schweiz Tourismus inzwischen drauf. Das ist ein Ort im Bündnerland, Molens. Also wenn ihr dort einmal live vorbeikommt, umso besser. Und zwar steht dort jetzt das höchste digital gedruckte Gebäude der Welt. Und das ist eigentlich erst letztes Jahr aufgegangen. Und es ist ein Aushängeschild für digitale Architektur oder eben Bauen im digitalen Zeitalter. Es hat ein bisschen Inspiration von den Bündner Zuckerbäcker, wo auch ein Symbol sollte sein für Aufbruch und Innovation. Man kann sich das anschauen, wie das gebaut worden ist. Und zwar hat dort einer Roboter hat schichtweise Beton aufgetragen und ein zweiter Roboter hat Armierungseisen platziert. Und so ist dann nach und nach der Turm entstanden und in dem Sinn sicher interessant, um eben das Thema noch ein bisschen vertiefen oder auf ein bisschen eine poetische Art und Weise anzuschauen. Ob auch immer ihr im Bündnerland in Molens euch den Turm anschaut oder ob wir uns sonst einfach auf dem auditiven Kanal mal wieder hören, wir freuen uns und wünschen euch eine ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, die Telmung Genner.